Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. Das ist ja nicht gerade ein besonders inspirierendes Lied, oder? Schon die Melodie ist so ein bisschen wie ein Tappen im Nebel und der Text ja dann erst recht. Manchmal läuft es gut mit unserem Glauben, manchmal nicht. Wer mit der Erwartung in den Gottesdienst gekommen ist, ich möchte heute mal richtig aufgebaut werden, ich möchte zu einem fröhlichen Glauben angesteckt werden, der hat sich vielleicht schon gedacht, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Dabei hat das Lied wohl mehr mit unserem tatsächlichen Glaubensleben zu tun, als manche andere, die wir hier singen. Heute ist dieses Lied der Auftakt zu einer Geschichte vom Vater des Glaubens, von Abraham. Die steht eigentlich gar nicht im Predigtplan für dieses Jahr, aber manche von euch haben diesen Bibeltext in der vergangenen Woche schon gelesen, denn er gehört zur Tageslese aus dem ersten Buch Mose und manche verfolgen diese Tageslese. Ich finde, es ist eine der schwierigsten Geschichten, die überhaupt in der Bibel steht. Eigentlich ist sie unerträglich. Und darum finde ich, es ist nicht gut, mit so einer Geschichte allein gelassen zu werden. Und ich möchte heute darüber predigen. Sie steht im ersten Buch Mose im Kapitel 22. Und ich lese die Verse 1 bis 14. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Ich möchte wohl gerne wissen, wer von euch hat diese Geschichte schon in der Sonntagsschule oder im Kindesalter kennengelernt? Ihr dürft gerne mal die Hand heben. Fast alle. Ich auch. Ich habe auch noch Bilder im Kopf zu dieser Geschichte aus der Kinderbibel. Isaak auf dem Holzstoß und Vater Abraham mit gezücktem Messer bereit, das Opfer zu bringen. In der Sonntagsschule haben wir gesungen, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Seinen Sohn führt er zum Brandaltar, zu opfern ihn, wie es ihm von Gott befohlen war. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Viele sind wahrscheinlich daran gewöhnt, diese Geschichte schon ganz durch die christliche Brille zu sehen, also als eine Vorschau auf das Evangelium. Gott selbst nimmt in seinem Sohn die Opferrolle an, um uns Menschen herauszuretten aus diesem verhängnisvollen Kreislauf, wo immer Menschen ohne Bedenken Menschenleben opfern und andere zu Opfern werden. Aber können Kinder da schon, können Kinder so eine Geschichte schon so durch diese Brille lesen? Kriegen die das hin, so zu abstrahieren von der eigentlichen Geschichte und sie so neu zu deuten? Mir hat die Geschichte als Kind für lange Zeit ein tiefes Misstrauen eingepflanzt. Man kann ihnen nicht trauen, den frommen Vätern. Wer weiß, zu was die in der Lage sind. Sicher trägt dazu bei, dass diese Geschichte rein erzähltechnisch wirklich ein Meisterwerk ist. Die wirkt ja so, als sei sie von Alfred Hitchcock persönlich inszeniert worden. Fröhlich beginnt der Morgen, an dem Abraham seine Vorbereitungen trifft. Holz wird gespalten, Esel werden gegürtet. Abraham ruft zwei Knechte zu sich und seinen Sohn und sie machen sich gemeinsam auf den Weg sozusagen in den Sonnenaufgang hinein. Das ist ja wunderbar. Aber als Leser wissen wir, was für ein unfassbarer Auftrag dahinter steckt. Gott fordert von Abraham, er soll seinen Sohn Isaak als Brandopfer darbringen. Den Sohn der Verheißung, das Wunderkind, auf dem so viel Hoffnung liegt. Und Abraham gehorcht. Isaak weiß nichts davon. Der erlebt wahrscheinlich einen besonders fröhlichen Tag mit seinem Vater. Und als die Knechte an einem bestimmten Punkt zurückgelassen werden, da darf Isaak weiter mit dem Vater gehen. Und ich stelle mir vor, der wird stolz gewesen sein. Der Vater nimmt mich mit, der Vater braucht mich. Er gibt mir Aufgaben, er spannt mich mit ein in seine Tätigkeiten. Ich darf das Feuerholz tragen, mein Vater trägt das Feuer und ein Messer. Und gingen die beiden miteinander. Wie ein kleiner Refrain kommt diese Zeile dann mehrfach in unserem Text. Aber dann kommt doch eine Frage hoch bei dem Kind. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Wir haben Feuer, wir haben Holz. Wo ist das Opfer? Und der Vater wiegelt ab und gingen die beiden miteinander. Und dann wird es ihnen immer unheimlicher. Am Opferplatz angekommen, verlangsamt sich das Erzähltempo immer mehr. Wie in Nahaufnahme sehen wir die einzelnen Handgriffe, die Abraham macht, und immer größer werden die Details. Abraham baut einen Altar, er legt Holz darauf, er fesselt den Sohn, er streckt seine Hand aus, er fasst das Messer, er schickt sich an, Isaak zu schlachten. Ist das nicht unerträglich, so etwas in der Bibel zu lesen? Was erzählt sie uns denn da über den Vater des Glaubens? Ja, und was erzählt sie uns auch über Gott? Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts. Was ist das denn für ein Gott, der solche Glaubensexperimente mit uns macht? Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht, aber Abraham und Isaak wissen das bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Isaak muss Todesängste ausstehen. Ob es dem wohl vor Angst die Stimme verschlagen hat oder ob der Knabe laut geschrien hat wie am Spieß. Und was empfindet Abraham? Das ist ja gar nicht auszudenken. Und wir fragen uns, was soll diese Geschichte in der Bibel? Wer sie verstehen will, der muss sicher bedenken, in welcher Zeit und in welchem kulturellen Umfeld sie spielt. Es ist eine Zeit, in der Kinderopfer keine Seltenheit waren. In Abrahams Umfeld kam das immer wieder vor. Und der Gedanke, dass Gott so etwas auch von ihm verlangen könnte, der mag sich dem Abraham regelrecht aufgedrängt haben. Andere müssen das ja auch machen. Gerade darum ist es für den Glauben Israels immens wichtig, dass diese Geschichte zu einem anderen Ziel kommt. Da schreit sie ja geradezu heraus: Tu das nicht, leg deine Hand nicht an den Knaben, keine Gewalt gegen dein Kind. Die Geschichte beginnt so, wie es damals üblich war im Umfeld Abrahams, aber sie spitzt sich eben zu dieser Aussage: Niemals, tu das nicht. Dem Volk Israel wird es dann im weiteren Verlauf der Bibel immer wieder gesagt: Menschenopfer sind in den Augen Gottes ein furchtbarer Greuel. Sie sind strikt verboten. Ja, aber hat denn nicht Gott selber dieses Opfer von Abraham gefordert, um ihn auf die Probe zu stellen, um seinen Glauben einer Feuerprobe zu unterziehen? Heißt es nicht darum auch: Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohns nicht verschont? Ich muss zugeben, da komme ich nicht mehr mit. Hat Gott sowas nötig? Muss man ihm den Glauben auf diese Art und Weise beweisen? Gott kennt doch seinen Abraham auch ganz ohne Experimente. Gott sieht uns Menschen doch ins Herz. Er kennt doch selbst die verborgensten Gedanken und Regungen unseres Herzens, noch bevor sie überhaupt in Gang gekommen sind. Was weiß denn Gott nach diesem Opfergang mehr, das er nicht schon vorher gewusst hätte? Was soll denn Gott gelernt haben über Abraham aus dieser Probe? Jetzt weiß ich, was ich vorher nicht gewusst habe. Aber der Eingangsvers in unserem Kapitel, der sagt, dass Gott den Abraham versucht hat. Also Abraham ist es, der hier etwas lernt über sich selbst und auch über Gott. Ich sehe vor allem zwei Lernfelder in dieser Geschichte für Abraham, und zwar ganz unterschiedliche. Das erste ist: Dem Abraham wird die Erfahrung aufgenötigt, die wahrscheinlich zu den schmerzhaftesten auch unseres Glaubens gehört, nämlich, dass Gott uns auch völlig fremd werden kann. Manchmal spüren wir Gottes Willen, manchmal sehen wir seine Ziele und seine Absichten, manchmal spüren wir seine Liebe und manchmal überhaupt nicht. Aber mit Abraham können wir lernen: Gott ist manchmal nur so zu erfahren, dass wir mitgehen. Gottes Wege erschließen sich uns nicht, wenn wir stehen bleiben. Mit Gott mitzugehen, das kann große Opfer bedeuten. Auch der Abraham, der muss ja schon auf dem Weg ein enormes Opfer bringen. Nicht nur Isaak geht den Weg mit zunehmender Sorge, sondern auch Abraham geht diesen Weg mit großer Angst und voller Verzweiflung. Denn alles, was er bis jetzt geglaubt hat zu verstehen über Gott, das läuft ihm auf diesem Weg wie Wasser zwischen den Fingern weg. Seine besondere Berufung, die er von Gott bekommen hat, die Segenszusage, dass er für viele, viele Menschen ein Segen sein soll, die Zusage, dass aus ihm ein großes Volk werden soll und eben dieser Sohn, der ja eine ganz besondere Verheißung war, die sich erfüllt hat, all das verschwindet mit einem Mal. Aber das ist ein ganz wesentlicher Zug in dieser Geschichte, mit Gott mitgehen kann ein großes Opfer bedeuten, auch für uns selbst. Es kann uns passieren, dass wir auf diesem Weg den lieben Gott opfern müssen. Und damit meine ich, dass wir unseren Glauben an einen immer lieben Gott opfern, der alles gut macht, alles so, dass ich es verstehen kann, bei dem es keinen Schmerz und keinen Verlust und keine Tränen gibt. Seid ihr an dem Punkt schon mal gewesen? Das tut weh. Abraham hatte vorher so viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht und jetzt steht mit einmal alles in Frage. Aber erst im Weitergehen mit Gott macht Abraham die Erfahrung, Gott hat einen anderen Überblick als ich. Er sieht, was ich nicht sehen kann. Und er bringt mich zu einem Ziel, das ich noch nicht erkennen kann. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So haben wir es eben aus der alttestamentlichen Lesung im Propheten Jesaja gehört. Ja, das ist so ein Glaubenssatz, den wahrscheinlich mancher von uns mit im Gepäck hat, im Lebensgepäck. Aber Vertrauen ist eben doch was anderes als ein auswendig gelernter Konfirmationsspruch. Vertrauen lernt man nur im Mitgehen. Und so schwer diese Geschichte von Abraham und Isaak ist, zum Mitgehen lädt sie uns ein, damit wir Vertrauen lernen können. Und gingen die beiden miteinander, heißt es immer wieder in unserem Bibeltext. Und das ist das, wozu die Geschichte auch uns ermutigt. Auch da, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir gar nichts mehr begreifen, geh mit und lern, und du wirst Gott auf diese Weise neu kennenlernen. Da ist noch ein zweites Lernfeld für Abraham und das hat auch etwas mit dem Begriff Sehen zu tun. Und das war für mich eine ziemliche Überraschung in der vergangenen Woche, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe. Die Geschichte endet ja mit dem Satz, und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher sagt man noch heute, auf dem Berge, da der Herr sieht. Klingelt hier vielleicht ein kleines Glöckchen bei euch? Denkt mal an die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das hatte Hagar gesagt, die Sklavin von Abraham und Sarah, die von Abraham geschwängert worden war. Nur ein Kapitel vor unserem Predigttext wird erzählt, wie diese Sklavin Hagar mit ihrem Sohn Ismael, der ja auch Abrahams Sohn war, in die Wüste gejagt wird. Sarah wollte das so. Sie wollte verhindern, dass Ismael zusammen mit ihrem Sohn Isaak groß wird und dann am Ende auch mit ihm erbt. Zuerst war Abraham noch verärgert darüber, aber dann hat er es irgendwie hingekriegt zu glauben, dass das auch Gottes Wille ist, dass Hagar und Ismael in die Wüste geschickt werden. Mit nur einem Brotfladen und nur einem Wasserschlauch jagt er die beiden davon. Abraham ist ein erfahrener Nomade. Er weiß ganz genau, mit so wenig Proviant kann man in der Wüste nicht überleben. Aber das bekümmert ihn nun nicht weiter. Gott wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Seltsam. Das Schicksal der Sklaven und dieses nicht ganz legitimen Sohns Ismael, das stellt für Abraham keine Versuchung dar. Das irritiert seinen Glauben nicht. Hagar dagegen, die ist so verzweifelt, wie es eine Mutter nur sein kann. Als ihre Lage völlig aussichtslos ist, da legt sie ihren Sohn Ismael unter einen Busch und läuft weg. Sie kann das nicht mit ansehen, wie der Knabe stirbt. Aber sie schreit zu Gott und klagt ihm ihr Leid. Und Gott greift ein, er lässt sie einen Brunnen sehen und rettet so das Leben von Hagar und von Ismael. Diese Geschichte wird uns sogar zweimal im Alten Testament erzählt und das mit so geringen Unterschieden, dass man merkt, eigentlich geht es um die gleiche Sache. Und dann sagt Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie nennt den Brunnen auch so, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wie seltsam, muss ich denken, ist die Geschichte von Abraham und Isaak nicht geradezu ein Spiegel der Geschichte von Hagar und Ismael? Und zwar beide Male mit demselben Ergebnis, dass sie am Ende sagen, und Gott sieht. Ja, wie seltsam, Abraham macht ja fast dieselbe Geschichte durch wie vorher seine Sklavin Hagar. Aber wenn ihn das Leid der Sklaven und des Sohnes Ismael wenig bekümmert hat, so muss er jetzt diese Geschichte selber erleiden und sie ist für ihn eine große, eine größte Versuchung in seinem Glauben. Mir gibt das sehr zu denken. Vielleicht fällt es uns oft, das Leid anderer Menschen zu ignorieren oder sogar zu denken, Gott wird schon wissen, was er da macht, warum er sowas passieren lässt. Aber wenn es uns selbst betrifft, dann kommen wir in die große Glaubenskrise, dann zweifeln wir an Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Ich will am Ende doch die christliche Brille aufsetzen und diese Geschichte im Licht des Evangeliums sehen und das noch einmal festhalten. Gott will nicht, dass wir Menschen andere Menschen zu Opfern machen. Er will das in keinem Fall. Warum er es trotzdem zulässt, das wird unserem Glauben wohl ewig unbegreiflich sein. Aber Gott sieht nicht weg, Gott sieht hin und er tut das, was unser Fassungsvermögen noch viel mehr übersteigt. Gott wird selbst zum Opfer, damit kein menschliches Opfer mehr auf der Strecke bleiben muss. Wir sind von ihm angesehen und noch mehr, wir sind von ihm angenommen als Kinder, für die er wirklich alles einsetzt, selbst sein eigenes Leben. Amen.